Lieber Herr, das ist auch unsere herzliche Bitte, dass du zu deinem Ziele kommst in unserem Leben. Du weißt, wie viel noch daran fehlt, aber lass uns das Ziel nie aus den Augen verlieren und uns all deinen Einflüssen offen sein lassen, auch dort, wo es weh tut. Segne uns auch diese letzte Stunde in dieser Reihe und gib uns einen klaren Blick in das, was wir erkennen sollen. Amen. Dankeschön. Wir haben also heute noch die nicht ganz leichte Aufgabe, uns ein Bild von der Persönlichkeit Zinzendorf zu machen. Nun sind wir in der glücklichen Lage, zwei Biografien zu besitzen, die von Zeitgenossen geschrieben sind. Das eine ist eine 6 kleine Bändchen umfassende Biografie durch Spangenberg, der einst als Student, ich glaube es war 1729, in Jena erweckt wurde und später einer der wichtigsten Mitarbeiter Zinzendorfs wurde, besonders in Amerika, in Bethlehem, wo die große, heute noch bestehende Siedlung der amerikanischen, einer der amerikanischen Herrenhuter begründete und später der Nachfolger Zinzendorf nach seinem Tode wurde. Ich habe diese 6 Bände besessen und habe sie aus Dankbarkeit Herrn Professor Bayreuther geschenkt, der sie kannte, aber nicht besaß. Und ich bin auch ganz zufrieden damit, aber so habe ich sie jedenfalls nicht neu einsehen können. Die Tendenz, die Richtung, in der Spangenberg überhaupt gearbeitet hat, war die Einseitigkeiten und Schärfen Zinzendorf zu mildern. Er hat dann auch eine Art Glaubensbekenntnis, Idea Fratrum, herausgegeben, wo eigentlich gar nichts Besonderes steht, sondern das, was die evangelische Kirche aus der Bibel als Evangelium erkennt. Aber dann gibt es eine zweite Biografie, eigentlich ist es nicht mal eine Biografie, eine nicht vollendete Niederschrift eines etwas jüngeren Zeitgenossen Zinzendorfs, Baron von Schrautenbach. Ich schreibe ihn auf, weil das ein wichtiger Name ist. Baron von Schrautenbach war also 24 Jahre jünger als Zinzendorf und hat mit dessen Sohn Renatus, dem früh Verstorbenen, in Jena zusammen studiert. Er stammte aus einer hessischen Familie, aus der Gegend von Frankfurt. Der Vater besaß das Schloss Lindholm. Dieses Schloss hat Zinzendorf in der Herrn Hager Zeit für seine Familie gemietet. Schrautenbach ist ein sehr interessanter Mann gewesen. Weit gebildet, klug, ein Anhänger Zinzendorfs nicht ohne Kritik, die er auch in seiner Niederschrift nicht zurückhält. Er ist 70 Jahre alt geworden, wie Sie nachrechnen können. Tuluk nennt sein Buch das Merkwürdigste, was bisher über Zinzendorf erschienen ist. Er hatte die Niederschrift, die wie gesagt nicht ganz vollendet war, nach Herrnhut geschickt. Ausdrücklich gesagt, es ist keine Brüderschrift. Er schreibt weder im Stil noch in der zwar großen Verehrung, aber nicht kritiklosen Bewunderung für Zinzendorf. Er hat die Schrift dort niedergelegt und sagt, er bete, dass sie nicht vor 50 Jahren gedruckt würde. An sich hat er sie überhaupt nicht für den Druck bestimmt, aber nach 50 Jahren, wenn alle Beteiligten gestorben sein werden, kann es gedruckt werden. Nun, es dauerte noch 70 Jahre. Ich besitze hier die zweite Auflage, die stammt aus dem Jahre 1871. Ludwig Karl Freiheit von Schrautenbach ist in Darmstadt geboren. Sein Vater, wie gesagt, ein bemittelter Gutsbesitzer, schon mit 13 Jahren, im Jahre 1737, kam Schrautenbach, dieser Jüngere, in die Erziehung der Brüdergemeine und erlebte ihre Blüte noch vor der sogenannten Sichtungs- oder Schwärmerzeit, die später im Herrn Haag war. Er hat auch die Zeit im Herrn Haag miterlebt und besonders die Auflösung von Herrn Haag. Er war Jurist, sehr bewusst mit bearbeitet, und da ist diese interessante Episode sehr ausführlich von ihm berichtet worden. Mit 24 Jahren heiratet er die Nichte von Erdmute Dorothea, also der Gattin Zinzendorf, der Prinzessin von Reuß, Reuß Ebersdorf. Seine Frau starb aber schon einige Jahre vor seinem Tode. Einen wichtigen Dienst hat Schrautenbach der Brüdergemeine getan, als im Jahre 1749, also gegen das Ende der Sichtungszeit, in England die Verhandlungen im Parlament waren, ob, England ist ja, hat ja eine starke Staatskirche, ob die Herrnhuter in England zugelassen werden sollen. Und es ist mit sein Verdienst, dass das Parlament in großer Mehrheit sich dafür ausgesprochen hat. Es gibt auch heute noch einige blühende Herrnhutergemeinden in England. Im Jahre 1750, ein Jahr später, starb sein Vater. Der Sohn übernimmt Lindheim und erlebt also, wie gesagt, auch die Auflösung des Herrn Haag. Ich sagte schon, über Zinzendorf ist unglaublich viel geklatscht und auch sehr viel verleumdet worden. Das ist nicht überraschend, wundert euch nicht, wenn euch die Welt hasst, sagt Jesus seinen Jüngern. Und wenn einer mit solch einem Freimut und einer solchen Offenheit so einseitig Jesus bezeugt, so ist es klar, dass die Welt Kopf steht. Zumal er sich auch manche Blößen gab. Er hat manchmal etwas in seiner Lebhaftigkeit behauptet, was dann hinterher nicht ganz stimmte, nicht wahr? Das kommt bei solchen Leuten dann vor, ohne dass er unwahr war. Das darf man auf keinen Fall sagen. Aber darum ist es sehr wichtig, dass hier ein ganz objektiver Zeuge, man möchte mal das sagen, ein juristischer Kopf, bereit ist, über ihn zu schreiben, ohne ihn über den grünen Klee zu loben. Seine Frau ist in Herrn Haag auf dem Gottesacker bestattet. Im Jahre 1779, damit Sie sehen, dass er eine nicht ganz kleine Persönlichkeit ist, begleitet er die kommende Kaiserin von Russland, die Verlobte des späteren Kaiser Paul, nach Petersburg. Paul ist bekanntlich später ermordet worden. Unter den Mördern war ein Vorfahrer von Fürstin Lieven, ein Graf Palen. Eine der erschütternden Tragödien am russischen Hof. Aber seine Frau, seine Gattin, die Kaiserin, war eine Darmstädter Prinzessin, wie ja auch die letzte Kaiserin Alexandra, Alex von Hessen, die mit ihrem Mann Nikolaus II. Auch ermordet worden ist im Jahre 1919. Wir haben neben der Schrift von Schrautenbach und neben der ausführlichen Biografie durch Spangenberg auch eine in der damaligen Zeit schon vor Schrautenbach geschriebenen Geschichte der Brüdergemeine. Also nicht so sehr der Person Zinzendorf, sondern der ganzen Gemeinde von Kranz, C-R-A-N-Z. Eine Nachkommin von ihr starb vor wenig Jahren in Bad Boll. Es heißt von diesem Buch, es ist das Zeugnis eines unbefangenen Menschen, der Augenzeuge der Dinge war. So sagt er es selbst. Leider schreibt er in einem entsetzlichen Stil. Da ist also Zinzendorf Stil noch Musik. Es ist eine Qual, dieses Buch zu lesen. Ich werde Ihnen einige Zitate nennen, da werden Sie merken, welch einen seltsamen Sprache dieser Herr schreibt. Hing vielleicht mit seiner juristischen Bildung zusammen. Spangenberg nennt Schrautenbach einen Mann von großer Kapazität und Gelehrsamkeit. Nun, uns interessiert ganz besonders, was er als Charakterschilderung Zinzendorfs in einem Kapitel schreibt, in 24 Seiten. Daraus werde ich jetzt einige Zitate lesen. Sie sind inhaltlich sehr wichtig, auch ich korrigiere sie aber nicht. Er sagt, Zinzendorf war kein Mann ohne Fehler, aber mit heiterem Blick in die Wahrheit und großer Treue. Das Wort heiter heißt also in dem Sinn nicht etwa lustig oder lächerlich, sondern offenen, freimütigen Blick. Er hatte die Erkenntnis des einigen Notwendigen und ein feines, schnell wirkendes Gefühl, vielleicht manchmal etwas zu schnell. Das Feuer seines Genies und seine glänzende Einbildungskraft führten ihn zuweilen weit. Nicht nur in seinen Plänen schmieden, sondern er sah einfach schon manches, was noch nicht da war. Es erinnert mich etwas an Cecilie Petersen, die Begründerin des Diakonissenhauses Salem, an dem ich früher gearbeitet habe, von dem an einem offenen Grabe ihr langjähriger Mitarbeiter Pastor Christiansen sagte, sie hatte eine göttlich erleuchtete Fantasie. Es gibt also eine Fantasie, die keineswegs uns in eine Scheinwelt hineinführt, sondern wo Gott uns Durchblicke schenkt, die der normale Mensch noch nicht sieht. Schrautenbach rühmt an Zinzendorf seine innige Herzensredlichkeit, die aus allen seinen Reden leuchtete. Trotz des unbegrenzten Vertrauens der Brüder hat er eine gewisse Zärtlichkeit für seine Autorität. Ein wunderbarer Ausdruck. Er bildete sich nicht viel ein, er war kein hochmütiger Mensch. Aber er war sich bewusst, und das war ja auch einfach der Fall, dass er in der Gemeinde eine starke Autorität war. Er kannte ein Wegwerfen der Dinge, die noch geworfen werden sollten. Hat also manches noch ungelöst gelassen, was er eigentlich noch weiter pflegen sollte. Er war von einer Genialität, die über Kleinigkeiten hinwegreitet. Als ich diesen Satz las, dachte ich an einen Mann der vergangenen Generation, Adolf Stöcker. Ein ganz anderer Mann, ein christlicher Politiker, der die christlich-soziale Bewegung begründete. Aber zugleich ein Evangelist, der mit den Amerikanern Evangelisten zusammenarbeitete und den EC nach Deutschland gerufen hat. Aber das hat man etwas vergessen. Stöcker war auch hatte keine gute Menschenkenntnis, wie übrigens auch Bodelschwing, und hat sich da oft geirrt. Das kann man von Zinzendorf freilich nicht sagen. Aber auch Stöcker konnte dann Kleinigkeiten beiseite lassen, seinen Mitarbeiter übergeben, um an das Wichtigste zu kommen. Als Grundeigenschaften nennt Schrautenbach von Zinzendorf menschlich gesehen seine Freude, Gemeinnützigkeit, eigentlich ein Wort des Rationalismus, Wohlwollen, Kraft, Stetigkeit, Edelmut, Uneigennützigkeit. Das Letzte muss man unterstreichen. Er hat nicht nur sein Leben, sondern auch sein Vermögen völlig der Sache Jesu geopfert. Zinzendorf selbst sagt von seinem Bruder, nach seinem Tode, er war ein Zinzendorf, und die sind nicht lebenswert, wenn sie ihr Leben nicht zu rechten Dingen nützen. Nun, das hat er gewiss getan. Schrautenbach sagt weiter, nie ist ein Mensch allgemeiner geliebt worden und nie war jemand öfterer Gegenstand der Zergliederung nach allen Teilen seines Charakters. Zergliederung, da meinte die Kritik, nur die Feinde. Also nie ein Mensch so geliebt und nie einer so sehr kritisiert. Sein überwiegender Wert macht ihn jedes Mal schätzbarer. Man merkt doch, wie Schrautenbach die Größe Zinzendorf erkennt. Er arbeitete in der Gemeinde mit einem Drang und einer Treue, die unter Menschen wenig sind, wenig übertroffen werden. Seinen ganzen Lebensgang bezeichnete der menschlich vollkommenste Eifer für die Wahrheit und das tätigste Wohlwollen, jeden Menschen, den er erreichte, in Besitz der Wahrheit Jesu Christi zu sehen. Das ist also nicht zu leugnen. Er hatte eine Leidenschaft, wie er sagt, ich habe eine Passion, das ist er, nur er. Und ähnlich wie Hudson Taylor suchte er bei jeder Begegnung, dem anderen Menschen Jesus nicht nur lieb zu machen, sondern ihn für Jesus ganz zu gewinnen. Seine Reden bereitete er nicht mühsam vor. Er hielt auch so viele, dass er die Zeit dazu gar nicht hatte. Am wenigsten schrieb er je eine Rede nieder, aber ihre Wirkung war sehr groß. Seine Reden waren die Darlegung der Betrachtung, der sein Gemüt zur Stunde voll war. Selbstgespräche, oft erhabener Ausdruck lebhafter Bilder, sich drängender Vorstellungen, großer Originalität. Ich will das noch einmal übersetzen. Also nicht ausgefahrene, fromme Worte, sondern immer neue Ausdrücke suchend, vielfach aus fremden Sprachen. Es war übrigens damals im Barock so Mode, auch der Stegen sprach 3, 4 Sprachen. Es waren Selbstbekenntnisse von dem, was als Frucht der Gespräche, der Gemeinschaft mit Jesus sein Herz erfüllte. Darum also ungemein echt, wenn auch vielleicht einseitig für viele unbefriedigend. Aber er sprach ja meist zu Menschen, die hungrig waren nach tieferer Erkenntnis Jesu. Und darum muss es ungemein fruchtbar gewesen sein, ihm zuzuhören. Wir hören nicht einen Redner, sagt Schrautenbach, sondern wir schauen in das Innere seines Herzens. Das nennt die Bibel Freudigkeit oder Freimut. Eigentlich ein Wort, alles aussprechen, was im Herzen ist. Paresia. Nun über sein Äußeres. Er hatte eine männliche, angenehme, volltönende Stimme, sowohl in der Rede wie im Singen. Alles, was er tat, war Leben, Seele, Harmonie. Das ist ein hohes Ideal, besonders für den Barockmenschen. Äußerlich war er immer aufs Einfältigste gekleidet. Vor allen Dingen in der Zeit, wo Schrautenbach ihn kannte, das war ja schon die zweite Hälfte seines Lebens. Im Hause war er schlecht logiert, das heißt schlicht, nicht so etwas schmuddelig, ohne Wahl in Möbeln. Nie eine Existenz in einigen Dingen außer sich selbst suchend. Das ist eine sehr interessante Charakterisierung. Es gibt Menschen, die suchen ja selbst mehr in der Umgebung. Die Bilder an der Wand, die Kleider, die sie anziehen, die Möbel, die sie besitzen. Schrautenbach sagt, er war so sehr beschäftigt mit Jesus, dass ihm diese äußeren Dinge unwichtig waren. Sehr viel Anstand, das bringt die Erziehung mit, aber bescheidene Sitten. Nun, als ich dies las, muss ich sagen, das gilt Ja, nur in relativem Sinn. Der Graf blieb immer ein Graf. Das muss auch Schrautenbach zugeben. Aber es gab damals, zur Zeit des französischen Hofes, der nachgeahmt wurde, viel auflackierte Puppen. Dazu gehörte er nicht. Niemand wurde mit ihm familiär, obgleich er doch so brüderlich mit seinen Brüdern war. Der Umgang mit ihm war der mit einem großen Herrn, den man wohl vollkommen lieben, aber noch mehr verehren konnte. Aber dann etwas sehr Schönes. Er benutzte auch in der leider nötigen Polemik nie solche Ausdrücke, die beleidigend oder seiner unwürdig gewesen sein würden. Das finde ich eine große Sache, denn er war ja ein Mann, der vom Gefühl stark nun getrieben wurde. Aber er hatte sich doch immer so in der Zucht, dass er auch seinem Gegner so begegnete, dass er ihn nicht totschlagen wollte oder auch nur moralisch, sondern letztlich ihn gewinnen wollte. Eine große Kunst, eine Frucht des Heiligen Geistes, wollen wir uns auch selber merken. Er war oft sehr unzufrieden mit sich selbst. Es gibt einen rührenden Ausdruck von ihm. Da sagt er mal, macht mich nicht noch ridiküler, als ich schon bin. Ridikül heißt lächerlich. Macht mich nicht noch lächerlicher, als ich schon bin. Das ist wirklich ein, für diesen Satz allein muss man ihn schon lieb haben. Das ist ein Stück Selbstkritik, die unserer Größe immer noch ein Stückchen zusetzt. Nun, was ich schon einmal sagte, er las wenig, beinahe nur die Bibel. In den letzten 20 Jahren hat er kaum ein anderes geistliches Buch gelesen. Nun waren freilich damals die Bücherschwämme noch nicht so groß wie heute. Er hatte sehr viel Briefe zu lesen. Denn nicht nur seine Brüder schrieben ihm dauernd, sondern Freunde und Gegner. Und er behielt sie in seinen Taschen. Die waren oft furchtbar geschwollen und wurden so schwer, dass seine Schultern wundgerieben wurden. Bitte stellen Sie sich das vor. Ich kriege richtig Schmerzen in meinen Schultern, wenn ich daran denke. Aber diese Briefe, die konnte er nicht aus der Hand geben. Nun, dass er dennoch viel die Werke Bales, Pierre Bales gelesen hat, haben wir ja gestern gehört. Seine Schriften wurden, wie gesagt, nachgeschrieben. Er hat sie nie niedergeschrieben. Und von seinen Reden, es sind über 1000, sagt Rautenbach, es hätte eben von ihm wie von jedem anderen nicht alles sollte gedruckt werden. Auch das ist ein gutes Wort, aber da ist nun er selber nicht schuld. Er war selbst oft unglücklich. Hat dann manchmal korrigiert, aber vieles war dann schon gedruckt, ehe es durch seine Hand ging. Besonders lesenswert sind, wie ich möchte es nochmal wiederholen, seine Berliner Reden, die bekommt man manchmal antiquarisch zu lesen. Mein Exemplar lasse ich nicht gern aus der Hand. Und zweitens habe ich mir im Jahre 1919 in Neudietendorf, wie gesagt, den Jeremias gekauft. Ein wunderbares Buch. Er nennt es Jeremias, ein Prediger der Gerechtigkeit. Allen redlichen Predigern einfältig und als ein Exempel, wie man sein Amt erstens mit Gott, zweitens mit der Obrigkeit, drittens mit den Lehrern, das heißt mit den Kollegen, viertens mit seinen Zuhörern überhaupt und fünftens mit seinen Brüdern in Sonderheit wandeln können, vor Augen gestellt. Aus dem Jahre 1741. Er hat also, wie ich sagte, auf der Reise auf dem Segelboot, wo es gewiss oft geschaukelt hat, 5-mal das Buch des Jeremia durchgelesen und jedes Mal unter anderen Gesichtspunkten diese Niederschrift gegeben. Gott gegenüber, der Obrigkeit gegenüber, den anderen Pfarrern gegenüber, seinen Zuhörern überhaupt und den gläubigen Brüdern gegenüber. Alles exerpiert er aus Jeremia. Welch eine Aufmerksamkeit und welch eine Schau für das Wort Gottes. Ich habe die Ausgabe von 1863, ist also immer wieder neu gedruckt worden. Das meiste, was gedruckt sind, sind nicht ausgearbeitete Stücke, das sagt Rautenbach, denn sein Geist war viel zu lebhaft, bei einer Sache lange aufzuhalten. Es waren mehr Essays, Diskurse, das heißt skizzenhafte Aussagen. Sehr viel ungewöhnliche Ausdrücke, aber seine Auditorium, seine Hörer haben ihn gut verstanden. Er schrieb für seine Zeit. Auch die vielen Fremdworte, Französisch, Englisch, Holländisch, Italienisch, aber auch Lateinisch, Griechisch, Hebräisch, was er alles gut konnte. Die vielen Sprachen waren damals üblich. Aber auch das macht natürlich das Lesen heute etwas schwierig. Seine Gegner haben dann aus diesen gedruckten Schriften Ausdrücke aus dem Zusammenhang herausgerissen und dann ist es leicht zu polemisieren. Auch Johann Albrecht Bengel, der gewissenhafte und sehr nüchterne Theologe, hat es schwer, mit Zinzendorf Schritt zu halten. Es gibt eine umfangreiche Schrift, ich habe sie auch besessen, auf Pfarrer Grünzweig geschenkt, wo Bengel sich mit Zinzendorf auseinandersetzt. Der Schwiegersohn Bengels, der Dr. Reuss, war ein warmer Anhänger Zinzendorfs. Aber natürlich hat Bengel keine böse Polemik, sondern eine ernste Kritik an ihm gehabt. Zinzendorf handelte, sodass wir an ihm erkennen, höchste Freiheit und ebenso vollkommene Abhängigkeit des Menschen. Das ist also beinahe das, was Luther in seinem Büchlein von der Freiheit eines Christenmenschen schreibt. Der Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge durch den Glauben und der Christenmensch ist ein Knecht aller Dinge durch die Liebe. Dasselbe gilt wohl auch mit einem Korn Salz für Zinzendorf. Er hat sich nie selbst zum Mittelpunkt gemacht, schreibt Schrautenbach. Auch nicht die ihn über andere erhebende Achtung dazu benutzt. Auch nicht seine höhere Erfahrung. Es ist sehr leicht, als ein hochgebildeter, schlichter Menschen sozusagen niederzuwalzen. Ich erinnere mich mal eines Erlebnisses in Lübeck. Da hatte einer meiner jungen Leute in der Gewerkschaft einen Vortrag zu halten. Er war dem Reiche Gottes nicht fern, wenn auch kein bekehrter Mann. Aber ich wollte so gern dabei sein. Die Gewerkschaft war damals völlig widerkirchlich. Und ich bat den jüdischen Redakteur des Roten Blattes, mit dem ich ein wenig, ich kann sagen, befreundet war, er möchte mir da mal einen Zugang verschaffen. Das tat er, aber er kam selbst und setzte sich neben mich. Ich sage, lieber Doktor, warum sind Sie denn gekommen? Damit Sie meine Leute nicht niederwalzen. Er sagte sich gleich, wenn Herr Brandenburg mit seinem Sprechanismus da loslegt, dann könnte junge Arbeiter ihm nicht antworten. Da muss er einen neben sich haben, der ihn korrigiert und ihm gewachsen ist. Das hat mir sehr imponiert. Ich habe den Mann eigentlich noch lieber gewonnen. Sein Sohn kam vor ein paar Jahren aus Amerika, hat mit großer Freude meine Lebenserinnerung gelesen, wo ich seinen Vater auch erwähnt habe. Nun, kurz und gut, man muss sich das gefallen lassen. Die Versuchung ist natürlich groß. Einfach dann zu sagen, bekanntlich, so macht man das in den Parteiversammlungen, aber das ist gewöhnlich dann, ich will sagen, selbst wenn es ehrlich ist, nicht liebevoll. Man muss sich, wenn man mit dem anderen spricht, das habe ich als Soldat und sogar im Zuchthaus erlebt, man muss sich möglichst auf sein Niveau stellen. Auf diesem Niveau muss er überwunden werden. Nicht mit einer Dampfwalze niedergewalzt werden. Das hilft ihm gar nichts. Nun weiter Schrautenbach. Zinzendorf hatte einerseits die Besorgung der allgemeinen Geschäfte der Gemeinde in seiner Hand. Aber er vermied es, sich mit Details, mit Kleinigkeiten abzufinden. Er konnte sehr gut organisieren. Da war etwas von der Regierungsgewalt eines regierenden Grafen dabei. Nach seinem Abscheiden, sein Tod kam ja doch verhältnismäßig unvorbereitet, fanden sich die Sachen so geordnet, dass kein Glied der Gemeinde durch den Verlust Zinzendorfs einen wesentlichen, obwohl empfindlichen Verlust litt. Sie trauerten um ihn, aber das Wichtigste hatten sie behalten. Es war kein Tohuwabohu, kein Chaos zurückgeblieben. Er hatte alles in Ordnung gemacht. Er hat mit all seiner Macht auf Ordnung gearbeitet. Hören Sie mal, das ist für solch einen genialen Menschen wirklich was Großes. Er hat die Treue zu seinem Grundsatz gemacht. Nun sagt Schrautenbach, zu Grundsätzen gemacht, auf die er schon im Anfang niedergesunken war. Das ist wieder typisch Schrautenbachsche Sprache. Um sich nie wieder davon zu entfernen. Und das lag darin, sagt Schrautenbach, dass sein ganzer Lauf einem Ziel entgegenging. Alles für Jesus. Dann sind auch die Schubfächer unserer Kommoden in Ordnung, meine lieben Schwestern. Dann sind unsere Papiere nicht ein großer Haufen. Dann wissen wir, wo wir hinzugreifen haben. Denn unsere Zeit gehört ihm. Mir sagte mal ein Sparkassenbeamter in meiner Gemeinde, hältst Ordnung du, so hält Ordnung dich. Schiller hat nicht ganz unrecht von der Ordnung von der Himmelstochter gesprochen hat. Er ist gewachsen in Erkenntnis, hat auch erkannt, wo er geirrt hat. Aber wir finden ihn immer bei demselben Plan. Plan heißt hier der Lebensplan, das Lebensziel. Ich arbeite für Jesus. Das Ähnliche habe ich bei Vater Rupflin gefunden, dem schlichten Mann, dem Gründer des Gotthilfwerkes in Schlesien. Der konnte sich schrecklich aufregen, wenn er in irgendeine Holzkaff kam und da war alles durcheinander. Er sagt, diese Scheune gehört dem Herrn Jesus. Und da darf das nicht alles durcheinander liegen. Da muss Ordnung drin sein. Ein ähnlicher Gedanke. Zinzendorf war auch so demütig, dass er sagte, wenn eine Ökonomie, das heißt eine Veranstaltung, eine geistliche Veranstaltung aufkäme, die dem Herzen der Wahrheit näher trete, dann müsse die gegenwärtige Ökonomie der Brüdergemeine sich unter ihre höhere Erkenntnis beugen. Er meint also nicht, wir sind der letzte Schrei. Kommt etwas Besseres, dann stellen wir uns drunter und sagen nicht, ach, das haben wir ja schon lange. Schrautenbach zählt auch die außerordentliche Tätigkeit und den Fleiß des Grafen auf. Sein beständiges Studium, Beobachten, Nachsinnen, Arbeiten. Seine vielen Schriften, 108 sind bekannt. Seine Lieder in großer Zahl. Seine vieltausend Reden, schreibt Schrautenbach, der übertreibt nicht. Immerwährende Konferenzen, Synoden von vielen Wochen, auf denen er von früh bis Nacht redete. Ein entsetzlicher Gedanke. Instruktionen, Korrespondenzen, Vorstellungen an Höfen, die damals sehr umständlich waren. Das alles bei seinen häufigen Reisen. Wie gesagt, zweimal in Amerika, zweimal in Livland, zweimal in Kopenhagen. Deutschland, Holland, England, Schweiz, Schlesien. In beinahe beständiger Bewegung. In jüngeren Jahren große Reise zu Fuß. Fast ohne Begleiter. Das ist schon eine Leistung. Man würde seine ganzen Reden abschreiben müssen, schreibt Schrautenbach, wenn man alle Stellen anführen wollte, in denen er den Umgang mit dem Heiland als das einige Notwendige anpreist. Er war kein großer Dogmatiker. Er hat manchmal seltsame Formulierungen, wo die Orthodoxen sich schon kritisch anhängen konnten. Aber es lag ihm immer an dieser praktischen Abhängigkeit mit dem lebendigen, auferstandenen Herrn. Der Umgang mit dem Heiland, ein schönes Wort, das typisch zinzendorfisch ist. Von seiner ersten livländischen Reise schreibt er: Ich ging durch die Wälder Litauens meistens zu Fuß und hörte nicht auf, mit dem Heiland zu konversieren. Konversation, Unterhaltung. Meine lieben Brüder, so viele Tage mit dem Heiland ohne Unterbrechen wandeln, ist eine große Gnade. Aber auch eine große Gabe der Konzentration. Zinzendorf war kein Fanatiker, aber er hatte eine brennende, starke Liebe zum Heiland. Wie er starben seine Brüder getrost und es wurde nicht viel getrauert. Zum Heiland gehen ist kein Grund, Tränen zu vergießen. Damit machten die Brüder wirklich ernst, auch gerade die schlichten Leute. Was ich da gelesen habe, hat mich oft sehr bewegt. Vielleicht noch etwas ausführlicher über das bekannte Erleben auf seiner Jugendreise in Düsseldorf vor dem Heilandbild mit der Unterschrift: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Es brachte nicht etwa die Bekehrung, aber einen starken Eindruck, an den er sein Leben lang erinnert wurde. Es bewirkte eine Stärkung seines Glaubens und den Entschluss zum ganzen Dienst. Ich meine, das ist etwas, was wir alle brauchen. Wir erlahmen leicht. Einem englischen sehr kranken Bruder, der Name ist auch bekannt, legte Zinzendorf die Hand auf und betete über ihn. Und dann ging er fort. Der Mann wurde gesund und hat dasselbe bezeugt. Zinzendorf, so schreibt Schrautenbach, lehrte keine wörtliche Theopneustie, also Inspiration. Aber sein ganzes System ruhte auf dem Buche, was er mit der Drangabe seines Lebens behauptet hatte: Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten. Die Bibel war für Zinzendorf die göttliche, den ganzen Rat des Heils der Menschen enthaltende Offenbarung, nach der er seine Gedanken unablässig berichtigte. Wissen Sie, Billy Graham sagt, die Bibel sagt, und damit sind alle Menschen Gedanken durchgestrichen. Er hat als Einzelner etwa 20 Orte gegründet. Herrnhut, Gnadenfrei, Gnadenfeld, Gnadenberg, Neusalz, Herrnach, Neuwied, Neudietendorf, Herrndijk, Seist, Bethlehem, zwei in England, in Grönland, Afrika, Amerika und so weiter. Und nur noch sein Sterben. Bruder Nitschmann war an seinem Krankenbett, Da sagt der Nitschmann: Welche formidable Karawane steht schon um das Lamm herum aus unserer Ökonomie. Ich weiß nicht, ob Sie das gleich verstehen. Welch eine formidable, das heißt bewundernswerte Karawane, Reisegesellschaft steht um den Thron des Lammes aus unserer Ökonomie, aus unserer Gemeinde. Ein berühmtes Wort. Die formidable Karawane. Am Morgen dieser Nacht ließ er seinen Schwiegersohn Johannes von Watteville rufen und sagte: Mein lieber Johannes, ich gehe zum Heiland und ich bin ganz getröstet. Der Jünger ist mit seinem Herrn ganz einverstanden. Welch ein Wort! Aber nun müssen wir aber noch ein bisschen Konferenz halten. Die Katze lässt das Mausen nicht. Aber sagt, ihm ging es jetzt nicht mal um eine malerische letzte Sterbestunde, sondern um die Sorgen um die Gemeinde. Und dann sprach er über allerhand laufende Dinge, kam aber nicht zu Ende. Seine Gedanken kommen noch nicht mehr mit. Er verlangte nach seinen Kindern, das waren die Töchter, und über 100 Geschwister kamen an sein Sterbebett, sangen und beteten. Unser Ende sei wie das Ende dieses Gerechten, möchte man sagen. Ich kann mich nicht rühmen, Ihnen in diesen 5 Stunden wirklich ein abgerundetes Bild von Zinzendorf gegeben zu haben. Dazu ist er zu vielgestaltig. Vielleicht habe ich seine Fehler auch zu wenig genannt, aber ich weiß auch nicht viele. Es sei denn, dass er manchmal etwas unbewacht gesprochen hat, manches Vergangene nicht ganz genau wiedergeben konnte. Das wurde ihm dann natürlich schrecklich angekreidet. Aber eine einseitige Liebe zu Jesus kann man ja ihm nicht als Fehler anrechnen. Ich muss bekennen, dass ich nach der Beschäftigung mit ihm, und ich habe auch schon früher sehr viel über ihn und von ihm gelesen, und ich habe auch sehr viel in der Brüdergemeinde verkehrt, die heute ja lange nicht das ist wie damals, aber immer einige hervorragende innige Glieder umschließt. Ein Beispiel: Ich bin vor vielen Jahren in Gnadenfrei zur Evangelisation gewesen. Es war mitten im Winter. Ich lebte im Hause der Witwe eines Direktors eines der größten Industriewerke, die Herrnhuter gegründet haben, ein Textilunternehmen. Und die hat mich wie eine Mutter betreut. Jeden Nachmittag wurde ich draußen auf die Veranda gebettet, bei starkem Frost bis zu den Ohren mit Pelzen bedeckt, damit ich frische Luft hatte. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Diese Frau ist vor wenig Jahren mit beinahe 100 Jahren gestorben in Herrnhut. Ich bekam mehrfach im Jahr von ihr Briefe, eine prima Handschrift. Sie war schon Urgroßmutter von einer großen Karawane, möchte man sagen. Also es waren allerhand. Aber sie ist bis zuletzt eine wirkliche Zeugin herrnhutischer Frömmigkeit gewesen. Eine umfangreiche Bildung, aber keine Spur von Hochmut. Bei einem echten Herrnhuter tritt das Persönliche ganz zurück. Wichtigtuerei gilt da als eine der schrecklichsten Sünden. Und darum erträgt man einander auch. Ich denke auch an meinen Bruder, der heute noch in Königsfeld lebt, den ich in Stockholm als Leiter der dortigen Sozietät kennengelernt habe. Bis ins Alter einer, der immer wieder nach größerer Vollkommenheit sucht und fragt. Jedes Mal ein Gespräch mit ihm ist ein Gewinn. Als ich in Berlin studierte, hatten die Herrnhuter ihr Seminar in Gnadenfeld geschlossen und das halbe Dutzend Studenten studierten mit uns. Da habe ich sehr gute Freunde gefunden. Einer ist als Missionar im Ruhestand auch in Königsfeld gestorben. Seine Witwe lebt noch. Ich habe wiederholt in Neudietendorf, in Herrnhut, in Gnadenfrei, in Königsfeld, in Bad Boll evangelisiert oder gepredigt oder meine Pferdchen dort verlebt. Ich behaupte, dass ich die Herrnhuter ziemlich gut kenne. Als sie mich neulich besuchten, weil ich aus meiner Bibliothek einiges für Boll abzweigte, da sagte ich, wisst ihr, ich bin ein Drittel auch Herrnhuter. Aber ohne, dass ich mit Namen dazu bin. Weil mich rein diese Geschichte, die Gott, ich kann mich sagen, aus einem Mann, es war ja Christian David und es waren Nitschmanns und Dobers und diese Reichels und wie sie heißen, diese große Schar von wirklich geistgesalbten Männern. Aber aus diesem kleinen Ort eine solche Wirkung, ein kleines Senfkorn, unter dessen Zweigen jetzt die Völker wohnen. Ob Suriname oder Nicaragua, Südafrika, Ostafrika, Tibet, Estland und Grönland und so weiter, Labrador, wo heute noch Mission getrieben wird. Es ist etwas Wunderbares, wenn man mit Herrnhutern zusammen ist, dann ist die Mutter in Südafrika geboren und der Vater in Labrador. Nicht wahr? Weil sie alle irgendwie in der Mission beteiligt sind. Die wenig 100 Menschen, das sind ja gar nicht viele. Aber das sind noch geistliche Wirkungen. Vieles indirekt zugegeben. Die Theologie der Herrnhuter ist im Großen und Ganzen heute nicht meine. Aber die Liebe zum Heiland bleibt immer wieder. Und einer der schönsten Gottesdienste, die ich in Königsfeld erlebte, war am Sonnabend der sogenannte Singgottesdienst. Da wurde überhaupt keine Predigt gehalten, sondern man bekam, das galt allerdings nur den Kurgästen, ein Zettelchen, wo die Liednummer und Verse angegeben waren, die man im Gesangbuch dann nachschlagen musste. Und dann wurde aus den verschiedensten Liedern je ein Vers gesungen und daraus nun eine große Predigtgedanke gemacht. Sie haben über 1000 Lieder im Gesangbuch, auch im Neuen, und haben natürlich auch unsere Choräle, aber sehr viele auch aus ihrer eigenen Gemeinde, von Christian Gregor und Herrn und Garve oder auch von vielen anderen. Und da merkt man, in welch einer Atmosphäre sie doch noch leben. Die größte Wirkung in die Breite ist heute noch das Losungsbuch, das in unzählige Sprachen gedruckt wird und fast über die ganze Erde von Christen benutzt wird. Als ich einmal bei meinem Zuchthausdirektor in Brandenburg-Havel eingeladen war, mal die Nacht bei ihm zu schlafen und nicht in der Stadt Brandenburg, da saßen wir morgens beim Frühstück und das Erste war, dass die Frau des Direktors die Losung nahm und die Losung las. Ja, sie war in einem der Erziehungsheime erzogen und hatte das eben mitgebracht. Der Mann ist später auch zum Glauben gekommen. Wir wollen also diese Aktivität nicht unterschätzen. Und es ist ja ein Stück Kirchengeschichte, was wir treiben hier. Dankbar sein, dass Gott, was er in der Geschichte treibt, weiterführt. Wie viel wirklich in die Erntescheunen kommt, wissen wir nicht. Ein Beispiel: Zinzendorf hat sich immer sehr auch um die Juden bemüht und liebte die Juden. Auf seiner zweiten Rückreise von Amerika gab es nur eine Kajüte. Die hatte natürlich er bekommen. Aber als er diesen Juden traf, einen älteren Handelsmann, da hat er ihm seine Kajüte abgetreten. Eben, weil er aus dem Volke Israel war. Er hat ihm natürlich viel von Jesus, dem Messias, gesagt. Zinzendorf selber kam krank und abgerissen im Herrn Haag an, weil diese Fahrt außerhalb der Kajüte ihm natürlich nicht bekommen war. Aber solche kleinen Erlebnisse gibt es noch unzählige. Möchten wir alle Liebhaber Jesu Christi werden und mit solch einer Wärme und Hingabe ihm dienen? Wir sind alle nicht ohne Fehler, aber umso mehr wollen wir die Gnade in Anspruch nehmen. Wir wollen beten. Wir danken dir, lieber Herr, dass du immer wieder in die Geschichte deines Volkes prophetische oder priesterliche Gestalten wächst, von denen Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Nicht immer waren es Grafen. Meist waren es sehr viel schlichtere Leute. Und darum dürfen wir dich auch bitten, nimm auch uns so in deine Hand, dass durch uns deine Wirkungen hindurchgehen können, zu vieler Menschen Heil, zur Mehrung deiner Gemeinde und zur Ehre deines großen Jesus-Namens. Amen.